Ja, die Geschichte hat mich immer schon fasziniert, wo uns etwas aufzeigt auch von der Vergangenheit, wo wir drinnen lernen können, aus dem, was gut gelaufen ist, aber auch von den Fehlern, die wirklich passiert sind, mit dem Anliegen, dass sich doch nicht immer alles, vor allem das Negative, wiederholt. Und da haben wir eine dreiteilige Geschichte, wo wir möchten unsere Wurzeln nachgehen und aufzeigen. Das ist einmal heute, ist von der Apostelgeschichte, von der Urgemeinde, von den ersten Christen an, der bis zum Gebilde, wo die Kirche eine Staatskirche geworden ist. Dann nächsten Sonntag schauen wir die Täufer an, die schon früh angefangen haben, mit den Waldenser in Norditalien, mit den Hugenotten in Südfrankreich und dann auch die Täuferbewegung hier in der Schweiz, wo wir doch drinnen unsere Wurzeln haben. Und dann geht es am dritten Sonntag um die ersten FEGs, die etwa vor 200 Jahren entstanden sind. Hat angefangen in Genf mit dem Reveil, mit der Erweckung dort. Und dann ist es weitergegangen über Bern, Toschwitz, Dingen bis nach Glarus. Und dort hat Gott immer wieder ganz spezielle Männer können brauchen, die wirklich örtlich und regional einen sehr gesegneten Dienst hatten. Ja, die Ausgangslage, können wir sagen, ist die, dass Jesus verheißen hat, ich will bauen meine Gemeinde. Und die Bedrohungen, oder laut übersetzt die Pforten der Hölle, sollen sie nicht überwältigen. Es ist ein Wort, das Jesus dem Petrus gesagt hat. Und ihm auch klar gesagt hat, er werde auf den Felsen, wo er letztlich selber ist, Christus, werde er gemeint bauen. Und er werde Petrus als wichtiges Werkzeug dazu brauchen. Es ist nicht immer einfach, die Geschichte wirklich mit der Gemeinde richtig zu finden, weil die lebendige, die wahre Gemeinde ist oft ein bisschen verdeckt von allem Geschichtlichen, was passiert ist, wenn wir daran denken, nur im Römischen Reich, was da alles geschehen ist, auch mit den Kaisern und ihrer Clan, dann ist es schwierig, vor allem, was von offizieller Seite beschrieben ist worden, dort drinnen noch Gemeinde Jesu zu finden. Aber wir können immer wieder Spuren entdecken, es gibt immer wieder Einblick und dann merken wir, durch alles hindurch hat die Gemeinde Jesu gelebt. Weil sie nicht immer sichtbar ist, so öffentlich auf der Geschichtsschreibung interessant ist. Aber die Gemeinde Jesu hat immer gelebt. Sie war immer da als die Repräsentanten Gottes hier auf Erden. Wir haben das Jahr 0 bis 100, im ersten Jahrhundert, wo wir vor allem die erste Gemeinde sehen, die entstanden ist, mit dem Stichdatum von Pfingsten, wo der Heilige Geist ist ausgegossen worden und sie nachher zur wahren Entfaltung können zurückkommen. Ja, zuerst sind für die Gemeinde Jesu die Juden die Verfolger gewesen, die Anstoss genommen haben, gefunden, das Christsein ist ein Krebsgeschwür und muss zerstreut werden. Und sie haben sie verfolgt und haben dadurch gerade bewirkt, dass sie im Orient eine Verbreitung gefunden hat. Das heisst nämlich, die, die zerstreut wurden, haben überall an ihren Orten wirklich Christus wieder verkündigt. Und so sind sie neue Gemeinde entstanden. Sie haben, die Juden haben Christen verfolgt, aber das hat mit dem 70 nach Christus, wo Jerusalem ist gestürmt worden von den Römern, wo der Tempel ist kaputt gemacht worden bis auf Grundfeste und die Juden sind vorgeführt worden, deportiert worden zu Landus. Dann hat es von der Seite her von den Juden Ruhe gegeben für die Gemeinde Jesu. Aber es ist immer wieder interessant, denn die Römer haben nachher anschliessend die Verfolgung von der Gemeinde übernommen. Und wenn wir so in die Geschichte hineinschauen, müssen wir sagen, es gibt so vieles, was wir müssen wahrnehmen, was wir müssen als Mahnung oder als Ermutigung brauchen. Nun, ein altes bekanntes Sprichwort sagt, Geschichte lehrt uns, dass der Mensch aus der Geschichte noch nichts gelernt hat. Wir kommen dann noch drauf. Sachen sind passiert vor fast 2000 Jahren. Und man kann denken, ja, das hätte man sollen merken, dass das nicht funktioniert. Aber 1000 Jahre, zum Beispiel nach der Reformation, hat es sich wiederholt. Und heutzutage lernt man es wieder in ganz neuen, modernen Gestalt wieder erkennbar und sieht, was daraus geworden ist. Wir haben im ersten Jahrhundert vor allem die erweckliche, die blühende Gemeinde. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, was da alles durfte geschehen, wie auch auf der Missionsreise von Paulus, Gemeinde Jesu, gewachsen, ist das etwas ganz wirklich Wertvolles gewesen. Und eben, wie schon gesagt, die Zerstreuung der Juden, dass sie nicht mehr in Jerusalem bleiben können, dass sie verstreut wurden in den umliegenden Ländern, hat bewirkt, dass sie überall dort, wo wirklich sie sind hergekommen, sie sind missionarisch tätig gewesen und dass sie neue Gemeinden entstanden. In Jerusalem hat man gerade nach der Bekehrung vom Saulus zum Paulus eine rechte Ruhe eingekehrt. Weil er war ja der Führer, der die Gemeinde hat verfolgt und der sich bekehrt hat, und auch sich zu einem christlichen Missionar enorm entwickelt hat, hat es wirklich aufgehört mit der Verfolgung der Juden. Nun sind aber die Römer aktiv worden. Und das ist vor allem der bekannte Kaiser Nero, der von 37 bis 68 hat in Rom regiert, besser gesagt sein Unwesen da. Es gibt ja Bücher, es gibt ja Filme über ihn, wie er hat gelebt und gewirkt. Und da sehen wir, er war ein richtiger Tyrann gegenüber den Christen gewesen. Er hat gefunden, das ist ein Krebsgeschwür in meiner Gesellschaft, und sein Hass und sein Blutgier hat wirklich keine Grenzen gehabt. Ja, sogar bis ins innerste Umfeld. Er hat, Nero war einer, der enorme Verfolgungswand hatte. Er hat Familienmitglieder umbringen lassen. Er hat eine von seinen Frauen vergiften lassen. Also, weil er bis in engsten Kreisen befürchtet, man könnte ihm wirklich das Leder gehen. Der Verfolgungswahn ist hier auch gross geworden um Christen herum. Und ja, man muss eindeutig sehen, beim Nero, er war ein Psychopath. Interessant, dass alle Apostel, die wir kennen aus der Apostelgeschichte und nachher haben ihr Leben als Märtyrer gezahlt. Man weiss ja, Petrus ist nach Rom gekommen und ist gekreuzigt worden. Und die Geschichte sagt, er habe aus Ehrfurcht vor Jesus Christus gesagt, ich habe keinen Grund, mich gleich zu kreuzigen zu lassen, sondern er hat sich umgekehrt mit dem Kopf abwärts kreuzigen. Paulus war auch in Rom. Auch er ist schlussendlich dort zum Tod verurteilt worden. Und man schreibt das Jahr 64 nach Christus, wo er außerhalb der Stadt ist enthauptet worden. Weil Saulus oder Paulus war römischer Bürger, hätte nicht gekreuzigt werden dürfen. Die Römer haben ihre eigenen Bürger nicht gekreuzigt, sondern nur die der anderen Völker. Ja, die Apostel sind gestorben und in Jerusalem hat ein harter Krieg gedroht. Es war ein Aufstand, man hat sich wehren gegen die Römer und die Römer haben die ganze Stadt besetzt und wollten aushungern und es ist buchstäblich fast passiert. Es ist so weit gegangen, dass die Leute zum Teil ihre eigenen Kinder gegessen haben, dass sie noch überleben konnten. Aber es sind Tausende am Hunger gestorben. Und schlussendlich haben die römischen Heer unter der Führung von Titus die Stadt erstürmt und wirklich zu einer Schuttmulde gemacht. Man nimmt an, dass bei der Stürmung 70 nach Christus von Jerusalem, in Jerusalem selber und um umliegenden Orten, noch, wo ich bezogen ist worden, rund 1 Million Römer, Juden haben müssen das Leben lassen von den Römern aus. Es war eine brutale Sache. Und auf der einen Seite hat es von den Juden Ruhe gegeben gegenüber den Christen, aber an dieser Stelle sind eben die Römer mit einem Kaiser getreten. Nero haben wir gesehen, sein Nachfolger war der Domitian, der noch mehr Hass hatte gegenüber den Christen. Und wirklich auch die wollte ausgerottet haben. Er selber hat sich an höchster Stelle gesetzt als römischer Kaiser. Bin ich Gott auf Erden? Und hat seinen Titel ausgegeben. Ich bin Herr und Gott, Dominus et Deus. Das bin ich als Kaiser. Und da müssen wir sehen, bei den römischen Kaisern gibt das eine Geschichte für sich. Die haben sich bekämpft, haben sich eingesetzt, abgesetzt, vergiftet und so weiter. Da war ein riesiger Kampf, immer wieder um den Thron in Rom. Bei allem hat man sehen können, dass das Blut der Märtyrer Samen war, dass geistliche, gute Gemeinden erwachsen sind und im Untergrund sich immer wieder das Christsein weiter verbreitet hat. Auf der einen Seite ist das Christentum gewachsen im Untergrund und auf der anderen Seite, der Oberfläche, ist es grausam verfolgt worden. Die Römer, die Kaiser, wollten das Volk immer wieder unterhalten mit Brot und Spielen. Und da waren die Christen gerade ein gutes Mittel für im Kolosseum, in dem grossen römischen Theater in Rom, die grösste Hinrichtungsorgie gemacht worden ist. Man hat in diesem grossen Kolosseum, in der Arena, kreisförmig zum Beispiel Kreuz aufgestellt, hat die Kreuz mit Pech beschmiert, hat die Christen dran genagelt und hat gewartet bis zur Einnachtung. Und als es feister wurde, hat man mit Feuer die verpechten Kreuz angezündet und hat als Schauspiel wirklich die Christen gesehen, traurig zu Ende gehen. Es war aber eindrücklich, dass die Christen in dieser Situation sogar Lieder angestimmt haben. Und das hat es am meisten noch verrückt gemacht. Dass die Christen nicht jetzt wirklich in Nöte sterben, für die noch Affen singen hier im Stadion rum. Und da ist man wirklich weitergegangen zu anderen Methoden. Man hat die Christen in die Arena hineingetrieben, dann sie aus den Erker raus, ringsum, ausgehungerte Tiere, Leute und andere rausgelassen worden. Und man hat sich ergötzt, wirklich. Und da sieht man, wie der Mensch kann tief fallen kann. Er geht daran, wie die Tiere auf die Menschen sind gestossen und gesprungen und haben sich mit ihnen abgegeben. Die Märtyrer haben sich verzweifelt gewehrt, aber sie sind grausam von diesen Bestien zerrissen worden. Und es hat ein richtiges Schlachtfeld gegeben. Ja, Christen haben als Abschaum von der Welt gegolten. Und darum hat man sie gebraucht für die bestialischsten Spiele und Sachen. Auch da gibt es grosse Veröffentlichungen, wie die Römer haben wirklich die Christen verfolgt. Nero hat ja die Stadt Rom anzünden, weil er in seinem Grössenwahn und Ideen hat wollen die römische Stadt in Flammen sehen, um sie zu malen. Und war auch da ein Psychopath gewesen. Und hat Rom angezündet, wo er gemerkt hat, das kommt gar nicht gut an jetzt bei den Römern, weil eine riesige Not ist durch die Stadt durchgegangen, durch den Brand, hat er dann den Ausweg gesucht und hat Christen verantwortlich gemacht und gesagt, Christen haben schlussendlich Rom angezündet. Und darum war es dann wieder die Verfolgung, die uns die römischen Geschichtsbücher auch beschrieben. Ja, das war alles eine Geschichte für sich. Es gibt auch Filme über die ewige Stadt in Flammen und all die Probleme, die sie nachher daraus entstanden. Gemeinde, Kirche hat sich leider im 2. Jahrhundert immer mehr gemäss dem römischen Verwaltungssystem angepasst. Man hatte den Eindruck, der römische Staat, der so erprobt ist, der weltweit für die damalige Zeit das römische Reich ist, ihre Welt war, hat funktioniert. Hat die Kirche den Eindruck gehabt, das ist auch für uns gut, dass wir, wo wir jetzt wachsen, wo wir von Jerusalem bis Rom und wahrscheinlich bis nach Spanien runter, weil Paulus auch in Spanien war, dass wir wirklich unsere Kultur aufbauen und weiterführen können. Und da sehen wir die ersten Streit, die sich die Gemeinde hat angefangen zu verweltlichen. Es sind auch Splittergruppen entstanden. Oh, es war immer so, wie die Gemeinde Jesu gewachsen hat, dass sie wieder andere Gruppen daraus entstanden. Zum Beispiel haben wir ja, wo wir den Kolosserbrief durchgenommen haben, das im Kolosserbrief gesehen, dass dann zumal vor allem im asiatischen Bereich, Asien, Türkei heute und Griechenland, dass die Gemeinde sich irgendwo mit der Gnosis auseinandersetzen musste. Und es hat eben Splittergruppen gegeben, die griechische Philosophie Gnosis genommen haben und daraus etwas Christliches entstanden haben. Da hat zum Beispiel die zwei Richtigen gegeben, die Stoiker, die haben gelernt, dass der Geist muss so völlig Kontrolle über ein Leib haben, dass der Leib hundertprozentig ideal funktioniert. Das waren die Stoiker. Von dem kommt noch jetzt das Wort stoisch. Sagt man zu jemandem, hast du eine stoische Ruhe? Das kommt von diesen Stoiker zurück vor 2000 Jahren, dort im Raum. Dann hat es da Gegenseiten gegeben, die Epikurär. Die haben dann wieder gefunden, der Leib ist so nichts wert. Darum kann man mit dem alles machen, wo man Lust und Laune hat. Die Hauptsache ist, wenn der Geist in höhere Sphären kann eintauchen kann. Findet man heute wieder so. Die einen, die den Körper bis ins Letzte rein trainieren und mit ihm umgehen, und die anderen, die möglich wieder damit ausleben und alles machen, mit Drogen und Orgien. Wir haben immer wieder nichts Neues unter der Sonne. Und eben, wie schon gesagt, die Geschichte lernt, dass der Mensch noch nichts aus der Geschichte gelernt hat. Es sind dann auch die Kirchenväter entstanden, wo nach den Aposteln die grossen Theologen kamen und prägt. Da haben wir Namen wie Clemens von Rom, der Polycarp, der Tertullian, der Origenes und andere, die mehr oder anders haben ein bisschen andere Ansichten gehabt. Der Augustinus ist uns wahrscheinlich am besten bekannt. Kaiser Augustinus, nicht Kaiser, der Kirchenvater Augustinus. Er hat gelebt von 354 bis 430 und ist vor allem in Nordafrika aufgewachsen, weil in der ersten Zeit hat es die Mission über ganz Nordafrika, die heutigen Staaten Libyen und all die anderen bis nach Marokko über, hat es blühende Gemeinden gehabt. Das war eine gewaltige Sache. Dort im Römischen Reich überall hat es blühende Gemeinden gegeben, die vor allem auch im Untergrund leben mussten, aber die erlebt haben, dass Gottes Kraft in ihnen wirkt, auch gegen alle äußeren Widerstände. Gerade im Nordafrika ist um 700 durch den Mohammedanensturm die Gemeinde wirklich weggefegt worden. Und heute haben wir ja dort Länder, wo man kaum Christen findet. Augustinus, der Kirchenvater in Nordafrika, er hat eine klare Bekehrung erlebt. Er hat nämlich ein sehr ausschweifendes Leben geführt. Er hat alles wollen geniessen und erleben und hat aber eine tolle, gläubige Mutter gehabt, die für ihn gebetet und gerungen hat. Und dann kommt Augustinus mit dem Evangelium in Berührung, es hat einen Pakt und er hat eine klare, eindeutige Bekehrung gemacht und ist dadurch ein grosser Kirchenvater geworden. Es gibt ja das Beispiel von Augustinus, er hat ausschweifend gelebt, auch im sexuellen Bereich. Und nach der Bekehrung, wo er irgendwo ist, durch die Städte gegangen, hat ein Hürli in der Strassenecke gerufen: Augustinus, hier bin ich, ich bin's. Und Augustinus hat antwortet: aber ich bin es nicht mehr. Und ist weitergegangen. Er hat damit gezeigt, ich habe ein neues Leben, ich habe eine neue Verantwortung. Für mich ist das Alte abgeschlossen. Was auch in den ersten Jahrhunderten sich schleichend hat in Gemeinden, in Kirchen hineingegeben, ist der Unterschied zwischen Laien und Klerus. Laien, das allgemeine Volk, das ist eigentlich ein Fremdwort und kommt vom griechischen Laos, wo Völker, die Heiden bezeichnet. Und so hat sich das eingebürgert, dass man die auf der Bodenfläche als Laien bezeichnet und der Klerus, der ist darüber abgesondert sein. Und da hat man merkt, die Ältesten sind immer mehr gemäß der apostolischen Sukzession zu Priestern, zu Pastoren gemacht worden, die einen gewissen Rang hatten. Und darum oben, weiter oben hat es so Bischöfe gegeben, die auch ihre Ansprüche gemacht haben über Regionen. Und so hat sich das alles zu einer Pyramide entwickelt, auch unter dem Klerus. Und es hat wirklich grosse Auseinandersetzungen gegeben, weil die einen haben es gut gefunden, wenn wir bestehen wollen in diesem römischen Umfeld, dann müssen wir wirklich eine gute Strategie, eine gute Abfolge haben, wo die Gemeinde weltweit in Zusammenhang bringt. Und dann ist alles so ein bisschen pyramidenmässig enthalten und man hat die Gemeinde mit dem Staat verbunden oder ähnlich aufgebaut. Ist interessant, das hat sich 1000 Jahre später bei der Reformation wiederholt. Da war ein Aufbruch unter den Leuten, sind Gemeinden entstanden, ist geistliches Leben. Und dann haben die Reformatoren doch das Gefühl gehabt, wir müssen mit staatlichen Strukturen arbeiten und das weiter aufbauen. Was auch wichtig war, das Konzil in Nicea, wo sich die Gemeinden haben zusammengestanden, um ein klares Glaubensbekenntnis zu formulieren, um die Splittergruppe nicht noch mehr Einfluss zu nehmen, ist das bekannte apostolische Glaubensbekenntnis entstanden, wo interessant bis heute geblieben ist. Der Stefan Schweier, ich habe es vergessen mitzunehmen, hat übrigens ein Buch geschrieben über all die Aussagen vom apostolischen Gemeinde-Glaubensbekenntnis. Es gibt heute immer noch verschiedene Gemeinden, von den Orthodoxen über Katholiken bis zu den Evangelikalen, die das Glaubensbekenntnis sagen. Und ihr denkt, wir können es vielleicht einmal miteinander lesen. Und so ein bisschen vergegenwärtigen, was sie dort haben, als wichtigste Aussage vom Glauben zusammengefasst haben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und ewiges Leben. Amen. Ist ein ganz interessantes Glaubensbekenntnis, und wenn man es ein bisschen mehr ineinander ausgeht, merkt man, es ist wirklich in einer kleinen Art zusammengepackt, was alles in der christlichen Theologie enthalten ist. Wir kommen ins dritte Jahrhundert und dort hat es angefangen mit der Verwandlung von der grausamen Psychopathen von Kaisern hat es eine Veränderung gegeben, gab durch den Kaiser Konstantin, anfangs 13. Jahrhundert, wo ist zum Christentum übertreten und von der dadurch christliche Kaiser gegeben hat in Rom. Kaiser Konstantin ist ein Kaiser gewesen, wo hat mit seinem Brüder Rivalität hatte zum Thron. Und dann hat er von Rom bei der Kantenbrücke sie beide Heer von ihm und von seinem Rivalen aufgemarschiert, um den Kampf auszufechten und zu schauen, welcher ist stärker. Und über seinem Heer vom Kaiser Konstantin hat Konstantin in der Wolke ein Kreuz gesehen und darunter steht geschrieben, in diesem Zeichen wirst du siegen. Es ist Legende, wie weit das tatsächlich war, ist nicht feststellbar, aber so ist es überliefert. Und er hat einen unwahrscheinlichen Sieg gemacht gegenüber seinen Brüdern mit dem Heer. Und er hat sich durchgesetzt und ist als der alleinige Kaiser auf den Thron gekommen. Und das ist 313 passiert, wo Konstantin den Durchbruch hat erlebt und dann zum Christentum übertreten ist. Weil er den Eindruck hatte, jetzt ist das wichtig für mich, das hat mir zum Sieg auf den Thron verholfen, das wird mir wahrscheinlich weiterhelfen, für meine Macht zu bestätigen und zu verstärken im ganzen Reich. Und da hat es aufs Mal gekehrt. Was sie Verfolger waren vor einer früher, sie jetzt Kaiserbegünstiger vom Christentum. Konstantin hat der Kirche viel Geld gegeben. Da haben sie ihre Kathedralen und Kirchen aufbauen. Er hat die staatlichen Institutionen immer mehr Christen hineingenommen und die Stelle gesetzt. Und es hat auf das Mal zum Vorteil gehört, wer beim Christsein ist, dann ist beim Staat gut angesehen. Es hat er viel auch geholfen, dass man schon von früh an wollte, Kind bei der Kirche haben. Weil es ist immer die Frage, gehören wir dem Staat oder der Kirche? Und dazu ist der Wunsch gekommen, und die Eltern gesagt, nein, wir wollen, dass unsere Familie und vor allem schon von den Kindern an zur Kirche gehören. Und darum ist die Käuglingstaufe dort eingeführt worden. Man wollte schon das kleine Kind in der Kirche verankern. Übrigens, dass der Staat der Kirche Geld gibt, das ist nicht nur 313 und später vom römischen Kaiser praktiziert worden, haben wir heute wieder neu, ja, hier in Europa. Ich habe gelesen, der Staat hat in Deutschland für Kirche, für nur die evangelischen Kirchen, im letzten Jahr 2,3 Milliarden Euro eingenommen und ihnen zur Verfügung gestellt. Stellt euch vor, die Summe. 1 Milliarde sind 1000 Millionen. Und das hat die Kirche zur Verfügung. Es heisst oft, hat es von Sinnen gesagt, an der Kirche geht es materiell durch die wirtschaftliche gute Lage so extrem gut, dass sie wirklich mit nichts Mangel haben. Aber das geistliche Leben nimmt ab. Die Kirche wird immer leerer. Man hat immer wieder weniger Bezug zum Eigentlichen. Ja, die Kirche ist zum Machtfaktor geworden im Römischen Reich und ist damit zur Staatskirche geworden und hat sich so mit dem Staat verbunden. Ist auch heute wieder neu. Denke an Russland. Er hätte vor ein paar Jahrzehnten davon geglaubt, dass der russische Präsident in der orthodoxen Kirche am Gottesdienst teilnimmt und sich finden. Putin macht das. Er hat erkannt, dass die russische orthodoxe Kirche so zu einem Machtfaktor da ist und entwickelt hat, dass es mit ihnen muss gut haben und mit ihnen fährt der Staat bauen. Bei den Amerikanern ist es genau gleich. Es heisst zum Beispiel bei den Wahlen, was es ging um Präsidentenwahlen, ohne die Stimme der Evangelikalen findet in Amerika keine Präsidentenwahl. Also, weg gemeint, zu einem staatlichen Machtfaktor wird, dann wird vieles in Frage gestellt nach der inneren Größe. Ja, das hat sogar 320 beim Toleranzedikt seinen Höhepunkt gefunden, wo man hat gesetzesmässig in dem römischen Staat Kirche als die feste Kirche gemacht hat, festgesetzt hat. Wir sehen auch, wenn wir den Bogen machen, und da kommen wir den nächsten Sonntag dazu, auch beim heute haben wir es genau gleich. Wir haben Kirche, die immer mehr staatliche Funktionen hat und ausgespürt ist wie der Staat, das haben wir da. Was wir noch kurz schauen wollen, ist, in dieser Zeit ist das Papsttum gewachsen in der Kirche. Die römischen Bischöfe haben unter sich immer mehr ein Gerangel gehabt, haben gefunden, wir müssen widersteht, eine Pyramide haben, wo zuoberst der Kaiser ist und dann die verschiedenen Mitarbeiter. Aber so müssen wir als Kirche auch die Pyramide haben. Die Basis ist der Klerus, die Laie. Dann kommt der Klerus, der sich auch herauskristallisiert. Und zuoberst ist der römische Bischof, der dann die Gegenüber vom Kaiser ist. Und da gibt es in sich selber ganze Geschichten, auch das Gerangel um den Bischofsthron in Rom. Aber eins ist sicher, er hat sich durchgesetzt. Er hat es durchgesetzt und eine erstaunliche Macht bekommen. Es ist zum Beispiel zum einen der grössten Männer im Römischen Reich geworden. Man hat die Namen eingeführt, er ist zum Heiligen Vater gemacht worden. Er war allumfassend in der Kirche. Er war der Herrscher für die weltlichen, geistlichen und kirchlichen Bereiche. Er war der Heilsvermittler. Man hat das Grundsatz festgehalten. Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Und so ist alles auf die Kirche festgemacht worden. Ja, wir haben vom Papsttum immer mehr der Statthalter Gottes, wenn er sich genannt worden ist, der oberste Verwalter ist. Und dann ist sogar der Kampf gekommen, wer im Römischen Reich auch jetzt höher ist. Und da hat sich gerade im Mittelalter ganz stark der Papst sogar über den Kaiser erhoben. Und der Kaiser nur konnte durch die Vollmacht vom Papst eingesetzt werden. Für die Kirche als solches ist das gar nicht gut gewesen. Sie hat sich verwässert, sie hat sich verweltlicht, sie hat sich ausblütet, all diese Sachen. Aber im Untergrund wieder da ist die Kirche in den Untergrund gegangen. Im Untergrund hat sie gewachsen und ist die Kirche Jesu Christi immer wieder geblieben. Und das ist das Grosse und darum haben wir auch das Wort von Jesus, ich will bauen meine Gemeinde und die Bedrohungen der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das ist wirklich passiert. Ja, zum Schluss wollen wir doch noch fragen, was müssen wir daraus lernen? Wir müssen immer wieder zurück zu den Quellen, zurück zum Anfang. Es liegt so viel Staub durch die ganze Geschichte, oft über allem zusammen, was die Gemeinde Jesu betrifft. Darum brauchen wir immer wieder, dass der Staub weggewischt wird. Und wir zurück zu den Quellen gehen und sagen, wie ist es im Anfang gewesen? Wie ist es ursprünglich gewesen? Wie hat es Jesus gemeint? Und wie haben es Stammapostel gemeint, die noch Jesus gekannt haben und nach ihren Ansichten durch die Briefe gemacht haben? Ein Zweites, was uns froh macht, durch all die Kämpfe und Veränderungen und Vermischungen, gemeint Jesus hat es immer gegeben. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Die Gemeinde Jesu ist bis heute. Und gerade heute noch in Orten, wo lange verfolgt worden, wie China und andere Orte, auch in der islamischen Welt, die Gemeinde Jesu wächst. Die Gemeinde Jesu wächst enorm. Und als Drittes möchte ich noch sagen, wir müssen sehen, dass wir nicht dürfen auf äußere Strukturen und menschliche Sachen zurückgreifen und da gemeindliche Kunstspalten machen, weil das ist gefährlich. All das Äußere, all das Materielle, kann irgendwann zusammenstürzen, wie die Morandi-Brücke in Genua vor kurzem, wo auf das Mal ist zur Katastrophe geworden, vorher als grosses Kunststück von dem Strassenverkehr ist gesehen worden. Das kann auch geistlich passieren. Wenn wir auf Äußerlichkeiten aufbauen, dann sind wir in Gefahr, dass das irgendwo eine Schwachstelle wird haben und wirklich aufbauen. Und ich schließe noch eins mit dem Wort. Und Jesus sprach: Ich will bauen meine Gemeinde, und die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das zum Teil jetzt als Einblick in die Kirchengeschichte. Entschuldigung, es ist ein bisschen länger gegangen. Aber die Geschichte ist ja so gross und so reichhaltig, dass man wirklich fast nicht weiss, wo man anfangen und wo man aufhören kann. Nächstes Mal gehen wir zu den Täufen, da wird es dann kürzer sein. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du der Gemeindebauer bist. Und was du baust, das bleibt. Auch der alte Jahrhundert und Jahrtausend ist ein Wunder, dass durch die gesellschaftlichen Veränderungen und Versuchungen die Gemeinde Jesu immer wieder bestanden hat und noch heute steht, dass sie weltweit da ist und dir vor dem Thron Gottes könnt dir geben. Und schenkt, dass wir uns immer wieder auf das Ursprüngliche zurückbesinnen. Dass wir das, was die Geschichte alles oft zugedeckt hat, wieder zurückkommen und im Ursprung gehen suchen, wie es dort ist worden. Und ja, da bitte ich auch für unsere Gemeinde, dass wir da unsere wahre Identität in dir und in deinem Wort immer neu finden und so können Gemeinden aufbauen. Und ich danke dir, dass du für uns hier in Altstädten die Verheißung hast: Ich will bauen meine Gemeinde. Amen.